Hallo und herzlich willkommen zu Kabelsalat, dem Technik-Podcast von Radio Hitwave. Ich bin Nils Ahrensmeier und neben mir sitzen
Simon Brinkmann
und Michelle Schink.
Genau, wir haben erstmal etwas vorbereitet für euch, nämlich wie ihr schon eben gehört habt, einen Technik-Podcast, aber ein nicht newsbasierter Technik-Podcast, sondern eher ein Technik-Podcast, der auf, Gadgets basiert, Software und Apps basiert. Das heißt, wir werden für euch in diesem Podcast verschiedene Gadgets vorstellen, die wir vielleicht mal getestet haben oder die wir interessant finden, Apps, die wir getestet haben oder interessant finden und allgemein Software, alles ums Thema Technik. Ich würde mal sagen, ich fange mal an, was ich diese Woche für euch mitgebracht habe, nämlich das Xiaomi Mi Band 4, vielleicht kennt es ja von ein paar von euch Zuhörern, das ist die Fitness-Tracker-Reihe, also das Mi Band ist die Fitness-Tracker-Reihe von Xiaomi. Die haben angefangen erst mit dem Mi Band 1 und dann alle 2 Jahre ein Update rausgebracht, eine geupgradete Version, bis letztes Jahr das Mi Band 3 kam und dieses Jahr das Mi Band 4. Ich habe das Ganze jetzt schon seit 3-4 Wochen, glaube ich, im Test und muss sagen, habe auch schon einen Testbericht dazu veröffentlicht und muss sagen, das ist ein richtig, richtig geiler Fitness-Tracker. Warum hat er mich überzeugt? Ich hatte kein Mi Band 3 und bin sozusagen mit dem Mi Band 4 direkt eingestiegen. Ich bin aber von einer Android Wear, Wear OS heißt das ja jetzt, Smartwatch gewechselt, Tatsache. Und bin bisher auch nicht zurückgekehrt, was ich sehr ziemlich erstaunlich finde, da dieser Fitness-Tracker nur 40 Euro kostet und man den sogar bei anderen Importseiten, den gibt es leider nicht bei jedem Technikhändler hier um die Ecke, sondern muss leider importiert werden. Den gibt es von 40 Euro bis 20 Euro sogar schon. Ich habe die EU-Version, es gibt 2 verschiedene Versionen, einmal von China-Produkten allgemein meistens, eine europäische Version und eine chinesische Version. Der Unterschied bei der chinesischen Version war am Anfang, dass die Software nur auf Englisch verfügbar war, wenn man ein englisches Smartphone, also das Smartphone, die Smartphone-Sprache auf Englisch gestellt hat und oder allgemein sonst die chinesische Version, chinesische Sprache. Und die europäische Version, da musste man das Smartphone nicht auf Englisch stellen, um es auf Englisch zu haben. Ich habe hier die europäische Version bekommen und diese hat dann auch nach 2 Wochen, glaube ich, ein Update auf Deutsch bekommen. Und die chinesische Version, es ist jetzt eigentlich scheißegal, welche Version ihr kauft. Die chinesische Version ist halt günstiger. Dafür hat die chinesische Version kein europäisches CE-Kennzeichen. Das heißt, ihr könntet theoretisch Probleme beim Import haben. Falls ihr ganz sicher sein wollt, kauft euch, wenn schon, die chinesische Version. Ein paar Features von dem Fitness-Tracker sind...
Du meinst die EU-Version. Um
genau, die EU-Version hat ein CE-Kennzeichen. Die Features. Das Ganze hat zum Upgrade vom Mi Band 3 ein Farbdisplay nun, was auch ein bisschen größer ist, in OLED. Und ein Pulsmesser, das heißt, dadurch könnt ihr 24/7 euren Puls messen lassen, Schrittzähler, anderes großes Upgrade ist, dass es jetzt 5 ATM wassergeschützt ist, das heißt, ihr könnt damit auch schwimmen gehen, das habe ich auch getestet, funktioniert ohne Probleme, ihr könnt das auch tracken lassen und auch Schlaf messen lassen und so, das sind die Dinge, die ich am meisten benutzt habe. Fahrradtracking gibt es auch, Lauftracking, Gehentracking gibt es auch, Fitness-Tracking, also so Laufen am Laufband und auch allgemein so Hanteltraining und so weiter. Das habe ich alles getestet und bin letztendlich zum Testfazit sehr gut gekommen. Vor allen Dingen durch die Preis-Leistung. Es gibt verschiedene Konkurrenten wie das Samsung Fit E. Es ist vor allen Dingen ein richtiger Preis-Leistungs-Killer. Und jetzt wollte ich mal fragen, was haltet ihr allgemein von solchen chinesischen Sachen? Sind die für euch immer noch so Schrott oder nun top? Weil das Ganze hat sich in den letzten Jahren ziemlich gewandelt, finde ich. Wie ist da eure Auffassung von?
Also ich finde grundsätzlich, chinesische Produkte sind von der Machart her nicht unbedingt schlechter als deutsche oder US-Produkte. Natürlich muss man sich vor Augen führen, dass die Produkte eventuell gefälscht sind, dass sie eventuell andere Bauteile verwenden haben als die US-Version oder die deutsche Version. Aber grundsätzlich sehe ich eine Entwicklung auf dem Markt, dass die Chinesen, was ihre Produktion angeht, immer mehr aufholen. Klar gibt es immer noch Produkte, die der letzte Schrott sind und die man eigentlich nur noch in die Tonne kloppen kann, sobald man sie bekommen hat. Aber ich habe auch gemerkt, dass gerade im Bereich Smartwatch und Elektro-Gadgets die Chinesen auf jeden Fall aufholen und da Potenzial haben.
Also ich bin auf jeden Fall mal so gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, wenn ich so überlege. Natürlich gibt es immer noch die Produkte, die man sich kaufen kann, die so im 1-Euro-Bereich liegen oder im 10-Euro-Bereich, wo man sich dann so eine Ladestation aus China bestellt, die Wireless Charging unterstützt und die dann aber brummt ohne Ende, wo man sich dann denkt, okay, hier hat die Verarbeitung vielleicht doch noch Potenzial nach oben. Aber auf der anderen Seite, die Smartphones, mit denen wir rumlaufen, die ohne Probleme funktionieren, der Großteil kommt ja nun mal auch aus China. Und da muss man sagen, merkt man es dann nicht. Also vielleicht gibt es ja tatsächlich auch in China einen Markt für hochqualitative technische Ware, den man einfach noch nicht so entdeckt hat. Also ich denke schon, dass man durchaus da Handel mit treiben kann mit China, wenn man das so im kleinen Stil betreiben möchte. Vielleicht guckt man doch noch mal, was man ausgeben möchte dafür.
Ja, von den Marken, die ich jetzt weiß, dass die hochqualitativere Sachen betreiben, sind auf jeden Fall Xiaomi. Das ist die Riesenfirma dort in China. Die haben alles von Zahnbürsten bis Kopfhörern über Smartphones, die auch ziemliche Preis-Leistungs-Killer sind. Und Oppo, die gibt es in Deutschland beide nicht offiziell. Oppo ist aber vor allen Dingen auch, Oppo und Xiaomi sind in anderen Ländern wie England, wo ich jetzt war, da war ich im Xiaomi Store. Das sind solche Läden, ja, wie Apple Store sozusagen. Die sind in anderen Ländern ziemlich weit verbreitet. Ich habe keine Ahnung, warum sie den Sprung noch nicht so richtig nach Deutschland geschafft haben. Das sind auf jeden Fall die zwei großen Firmen, wenn ihr irgendwas in China kaufen wollt oder euch importieren wollt. Das sind die großen Firmen, die ich empfehlen würde, weil da kann man auch nicht so viel falsch machen. Nach diesen Einschätzungen, die ich jetzt von dem Fitness-Tracker habe, wäre das was für euch oder würdet ihr davon abraten? Nur so als Info, das Ganze funktioniert auch mit iOS. Ihr könnt dort auch Nachrichten empfangen. Das heißt, wenn ihr eine Nachricht reinbekommt, wird die euch auch angezeigt. Ihr könnt auch filtern, welche Apps Benachrichtigungen angezeigt werden sollen und nicht. Genau, zum Schlaftracking wollte ich noch was sagen. Das habe ich auch ausgiebig getestet und das ist so semi-gut. Also ihr könnt sehen, wann ihr eingeschlafen seid, in welcher Schlafphase ihr wart, Tiefschlaf oder im Leichtschlaf. Und dann wird das Ganze berechnet und dann kriegt ihr am Ende eine Schlafpunktzahl, die dann auch noch mit anderen Nutzern verglichen wird.
Okay. Kann man noch was gewinnen mit der Schlafpunktzahl?
Nein.
Ein neues Kopfkissen.
Leider nicht. Was das Einzige, was mir aufgefallen ist, was leider nicht so schön ist, dass in der App nun neuerdings auch Werbung angezeigt wird, die auch personalisiert ist. Und dass man nicht so ganz weiß, ne, chinesische Firma, wo sollen die, was passiert mit den Daten? Das weiß man nicht ganz genau. Das sind so die Dinge, die ich jetzt so kritisiert habe. Was im mittleren Bereich ist, vom Upgrade her, ist der Akku. Der hält, in meiner ersten Testphase hat er 13,5 Tage gehalten. Das war auch vor allem der Riesengrund, warum ich nicht mehr zu meiner Wear OS Watch, Android Watch zurück gewechselt bin, weil ich keinen Bock mehr habe, jeden Abend meine Uhr aufzuladen, nur dafür, dass die ein bisschen größer ist, dass ich auf WhatsApp-Nachrichten antworten kann. Die Zeit habe ich jetzt in den Ferien, dass ich darauf antworten kann. Und die Apps habe ich bis auf die Notizen-App auch nicht wirklich benutzt. Also Google muss da wirklich was machen, vor allen Dingen wegen der Akkulaufzeit, dass das besser läuft, weil sonst sehe ich, dass solche Fitness-Tracker Google einfach den Markt klauen. Also vor allen Dingen wegen diesen Preis-Leistungs-Killer hier, 20 Euro, kann ich persönlich nur weiterempfehlen. Würdet ihr euch jetzt, also so zusammengefasst, wäre das was für euch oder nicht?
Also ich muss sagen, ich sehe ganz viele Leute mit diesen Fitness-Trackern rumrennen. Ich habe damals auch die Armbanduhrenphase übersprungen. Bei mir war die Armbanduhr irgendwann leer und danach kam irgendwie kein Nachfolger mehr, weder in digital noch in irgendeiner anderen Form. Deswegen muss ich sagen, dass ich zu so Fitness-Trackern erstmal überhaupt keinen Bezug habe. Also ich habe jetzt auch nicht so das wahnsinnige Bedürfnis zu wissen, wie gerade mein Puls ist, wie ich geschlafen habe oder sonstige Daten. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht aus einem medizinischen Aspekt anders betrachtet, dass man sagt, okay, vielleicht erfahre ich was über meinen Körper, was mir wichtig werden könnte. Muss aber sagen, dass ich dann doch dann eher bei Unwohlsein zum Arzt gehen würde, als mich von so einem technischen Gerät untersuchen zu lassen. Insgesamt ist es natürlich schon spannend. Also man hat super viele Dinge dabei, also angefangen bei der Uhrzeit, über eben Informationen zum Puls oder dem Einschlafzeitpunkt, was einem ja auch Informationen über den Tag geben kann. Also zum Beispiel, wenn man sich am nächsten Tag gerädert fühlt, kann man vielleicht doch mal nachgucken, okay, wie habe ich denn eigentlich geschlafen? Gab es vielleicht kurze Schlafphasen? Habe ich den Tiefschlaf erreicht? All diese Informationen sind ja in der App mit drin. Was ich jetzt nochmal nachfragen wollte, du sagtest gerade eben, da ist Werbung drin. Das ist aber jetzt nicht auf der Uhr, sondern das ist auch in der Handy-App dann.
Genau, das ist in der Smartphone-App, die heißt Mi Fit. Die ist dann auch immer geöffnet. Zur Konnektivität, das Gerät hat Bluetooth 5.0 BLE, also der neueste Bluetooth-Standard. Damit hatte ich auch keine Probleme mit der Verbindung irgendwie. Das Gerät verbindet sich automatisch auch wieder mit dem Handy, synchronisiert das Ganze dann. Ja, da hat es alles keine Probleme gegeben.
Und ich muss halt auch sagen, was du gerade eben angesprochen hast, dass die chinesischen Server dafür genutzt werden, wo das dann gespeichert wird und man nicht genau weiß, wo geht es denn nun hin und was passiert mit den Daten. Auch da muss man natürlich durchaus skeptisch sein, wenn man sich sowas kauft. Wäre ich auf jeden Fall in dem Wissen, dass da vielleicht jemand Gesundheitsdaten von mir erhält, die ich nicht unbedingt freiwillig an ihn preisgeben würde. Michel, wie ist das bei dir?
Ja, ich muss ganz klar sagen, ich zähle zur Generation Smartwatch mittlerweile. Ich habe meine Smartwatch schon seit...
Das ist auch eine Smartwatch bei dir.
Das ist eine Smartwatch, genau. Okay. Das ist kein Fitness-Tracker, das ist eine Pebble Smartwatch. Ah. Und die hat halt noch so ein paar mehr. Also wie du schon sagtest, die hat die Funktion zum Beispiel, dass du auf WhatsApp-Nachrichten antworten kannst zum Beispiel. War mal eigenständig, ist jetzt von Samsung ein Produkt und die stellen es leider ein. Aber... Ich muss sagen, dass so Fitness-Tracker ist ganz interessant, ja, also sozusagen, wie habe ich geschlafen, wie viel Sport habe ich gemacht, wie viele Schritte bin ich auch gegangen, das wollen ja immer ganz viele Leute wissen, aber ich mir ist der Display zu klein, also wenn ich mir jetzt deine Uhr mal angucke und das wenn ich dann meine im Vergleich, ne, also ich habe auch schon so einen Fitness-Tracker gehabt, das war mal ein Weihnachtsgeschenk, ging aber dann auch relativ schnell wieder zurück. Nee, und der Display war mir einfach zu klein. Also du hattest zwar die Nachrichten, du konntest sie auch lesen, ja, aber wirklich Nachrichten lesen, das war mehr so Nachrichten-Dia-Show. Du konntest so nachgucken, okay, welcher Buchstabe kommt so als nächstes. ja. Und hier sehe ich halt die ganzen Nachrichten
drauf. Das wird mich auch nerven.
Ja. Was ich auch ein wichtiger Punkt finde, wobei das in der heutigen Gesellschaft sowieso alles schwierig ist, wie Simon das gerade schon gesagt hat, mit den Daten. Ne, wo gehen meine Daten hin, wer weiß alles davon, wer kann die alles abrufen, ist auch die Frage, weil wenn du personalisierte Werbung bekommst, hast du natürlich auch immer den Punkt, dass irgendein wirtschaftliches Unternehmen deine Daten kennt, sonst könnten sie ja keine Werbung machen. Ja, und einfach, ich habe mit der Smartwatch angefangen und bin seither da geblieben, auch wenn dieses Aufladen, was du angesprochen hast, ja. Also meine Uhr hält, ja, wenn es hochkommt, 3 bis 4 Tage, da komme ich natürlich nicht an deine 13,5 ran, aber das ist es mir dann wert, da ein bisschen mehr, ich sag mal, Komfort und Personalisierung auf meiner Uhr zu haben und die dann halt ein bisschen öfter nachts an den Strom zu hängen.
Versuch das mal deiner Oma zu erklären. Oma, ich muss meine Uhr aufladen.
Ja, die wird mich angucken. Was musst du machen?
Wir können deine Uhr ja mal beschreiben. Wir haben bis jetzt über die Funktionen gesprochen. Ist ein relativ unauffälliges Armband, ne?
Ja, das ist hat ein 1 Zoll großes Display. Das ist ziemlich rund und etwas länglich. Die genauen Daten hatte ich mal gemessen, wie groß und dick und so weiter. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Das Display ist halt ziemlich langgezogen und nicht so breit. Was auch neu ist zum Vorgänger, man kann Watchfaces einstellen jetzt. Da gibt's das Ganze ist auch offen. Das heißt, es gibt auch Open-Source-Webseiten, wo jeder seine Watchface anpassen kann und so. Auch immer mit so verschiedenen Tweaks, würde ich das nennen, wo hier ist zum Beispiel jetzt bei mir, das ist der Standard, ist ein Ring, wo dann auch angezeigt wird, wie viele Schritte habe ich jetzt schon gemacht, und das wird dann auch in diesem Ring angezeigt. Erinnert ein bisschen an ein amerikanisches Unternehmen aus Kalifornien, das Design, aber das ist ja meistens so bei chinesischen Firmen, dass die sich da so von bestimmten Firmen inspirieren lassen, nenne ich das jetzt mal freundlich. Genau, das ist halt kein fetter Fitness-Tracker, ist halt ziemlich schlicht. Das finde ich auch gut. Leider ist es nicht rund. Ich hatte meine Wear OS-Uhr war vorher rund, das fand ich ziemlich gut. Genau, zur Pebble, die wird ja jetzt leider eingestellt, weil Samsung jetzt nächste Woche im Event, schon am 5., das hat Samsung schon angeteasert, in 2 Tagen die Samsung Galaxy Active Watch 2 vorstellen wird. Die wird dann auch wieder rund sein, aber ich halte nicht so viel von Tizen OS. Aber ich könnte es mir jetzt schon eher vorstellen, nachdem ich jetzt nicht mehr Android Wear benutzt habe. Genau. In China gibt es auch noch, Fun Fact, eine chinesische Version, so ein Upgrade, so würde ich sagen. Das hat dann noch so einen chinesischen Sprachassistenten mit Mikrofon eingebaut. Noch mehr Daten. Genau, die Datenpersonalisierung kann man übrigens ausstellen in der Mi Fit App. Aber ich denke, es werden trotzdem dieselben Daten, werden trotzdem dieselben Daten gesammelt werden. Also ob das wird halt jetzt personalisiert angezeigt wird oder nicht, es werden trotzdem wahrscheinlich dieselben Daten gesammelt.
Was ich tatsächlich mal überlegt habe, war mir eine Apple Watch anzuschaffen. Also ich bin tatsächlich ja auch im Apple-Universum irgendwie eingeloggt mit Apple TV, iPhone, MacBook. Ich glaube, das war's zum Glück auch. Aber
hast du einen HomePod?
Die Apple Watch wäre dann das nächste gewesen. Wobei ich mich dann wirklich auch gefragt habe, ja, also ich hole mein Handy so oft aus der Hose oder habe es so oft in der Hand, braucht man da wirklich dann noch diese Erweiterung? Gut, vielleicht die Sensoren hätte mich diese gesundheitliche Bereich
investiert. Es gibt ja ein EKG.
Ist das in Deutschland jetzt auch schon freigeschaltet?
Ja, das ist in Deutschland freigeschaltet.
Ach so, ich habe
das. Und Apple Pay kannst du nutzen.
Ja, richtig, genau. Ich hatte das nur bei der Keynote damals gesehen, dass das kommen soll. Wusste gar nicht, dass es jetzt auch schon in Deutschland
ist. Das haben sie jetzt in Deutschland freigeschaltet, genau. Zur chinesischen Version nochmal, es gibt auch NFC. Das hat dieser Fitness-Tracker leider nicht. Hatte meine Wear OS-Uhr auch nicht, also ist es jetzt kein Riesenverlust. Aber seitdem ich mit NFC hauptsächlich zahle, würde ich sagen, wäre das schon ziemlich geil. Aber das Problem ist Xiaomi, das heißt, Google Pay oder Apple Pay, beides würde damit nicht gehen. Das Einzige, was in China damit auch funktioniert, ist Alipay. Das gibt's hier nicht.
Müsstest du nach China reisen?
Dann. Müsste ich nach China reisen, und auch da ist es nur so begrenzt irgendwie mit Alipay. Also so richtig verlockend ist diese Version, und die kostet dann nochmal 20 Euro mehr, nicht. Ja, ich wäre damit fertig. Will jemand von euch weitermachen? Was habt ihr euch denn so ausgedacht? Simon, mach du mal weiter.
Ja, ich habe eine Übersetzungs-App runtergeladen. Ist ja auch nur eins von vielen. Dieses Thema interessiert mich grundsätzlich. Wir alle kennen den Google-Übersetzer, der in den letzten Jahren sich zumindest ein bisschen weiterentwickelt hat,
muss man schon sagen. Er wird besser.
Er bemüht sich. Aber es gibt eben auch Gadgets und Apps, die sagen, wir können das besser. Wir hören mit, was du sagst, und übersetzen das in dem Moment in die Sprache, in die du es gerne hättest, und lesen es dann in der Sprache vor, in der du es gerne hättest, und machen damit eine Echtzeitkommunikation.
Oh ja, möglich. Das habe ich heute auf YouTube gesehen. Da ist in der YouTube-Werbung jemand mit so einem Übersetzer durch so einen Flughafen gerannt, ist dann so vor der Stewardess gewesen, oder Stewardess, das rede ich, zu so einer Mitarbeiterin, genau, ist da hingelaufen, hat dann irgendwas auf Deutsch gesagt, wo geht's denn hier zum nächsten Bus, hat es ihr so vorgehalten, die wirkt erstmal so mega verwirrt und hat es halt auf Englisch gesagt. Google-Übersetzer nutze ich auch nur wirklich für Wörter, also nicht für Sätze. Wenn schon, benutze ich DeepL. Damit habe ich mich jetzt angefreundet. Welche App hast du dir denn ausgesucht,
Simon? Ich habe mehrere mir angeguckt und bin bei der kostenpflichtigen App Sprich und Übersetz hängen geblieben.
Das passt sehr, ganz sehr gut zu dem, was ich einprägsamer Name.
Kostet 6,99 Euro und sind so ziemlich alle Sprachen der Welt mit drin. Wobei man sagen muss, dass es nicht alles tatsächlich in Sprache umwandeln kann. Also es arbeitet mit Google-Übersetzer zusammen. Tatsächlich bei den Sprachen, bei denen es dann raus ist. Also Afrikaans zum Beispiel kann es nur ins Schriftliche übersetzen. Aber trotzdem kann man zum Beispiel hier, wenn ich jetzt auf die deutsche Flagge drücke, guten Tag, ich bin Simon und bin gerade Teil eines Podcasts.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Das ist jetzt Englisch.
Oh, also, okay.
So that's English.
Okay, er hat das
ja, okay, also ja. Die Übersetzung war korrekt, das war zwar nur der andere Satz, aber ja. Übersetzung war korrekt. Genau,
also es ist an sich, finde ich, ein ganz cooles Gadget eigentlich, weil ich mich daran erinnere, mal in Schottland in einer Bar gewesen zu sein mit einem Franzosen und einem Schotten. Und dieser Franzose konnte, warum auch immer er in Schottland war, kein Wort Englisch. Und ich konnte aber Französisch und je mehr Whisky ich getrunken hatte, desto einfacher war es für mich, dieses Französisch zu verstehen und zu übersetzen ins Englische. Deswegen hatte ich in dem Sinne eine ganz gute Position. Aber wenn ich mir vorstelle, wirklich in ein Land zu kommen, beispielsweise Urlaub in Portugal, Spanien oder so, und wirklich mal mehr sagen zu wollen als zwei Bier bitte, dann kann das schon eine ganz gute Funktion sein. Es gibt ja auch diese Geräte tatsächlich, die solche Apps mit drin haben. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich sowas immer dabei haben würde. Deswegen denke ich, dass so eine App jetzt ganz nützlich ist. Womit wir beim Punkt Kosten sind, mit 6,99 € pro Monat, ist das natürlich ein ganz schöner Happen.
Ich dachte, das wäre einmalig.
Also nein, das ist einmalig, 6,99 € pro Monat. Da musst du aber ziemlich viel fliegen, verreisen oder halt businessmäßig übersetzen zu müssen, dass das sich errechnet.
Vielleicht kann man sich wirklich vorstellen, wenn man auf eine Reise geht und plant, mit Menschen in Kontakt zu kommen, dass man dann diese 6,99 € einmalig investiert und dann wieder direkt kündigt und das vielleicht so dann handelt. Aber selbst dann ist es eigentlich noch ziemlich teuer, wenn ich mir überlege, wie unnatürlich die Kommunikation wäre, wenn ich immer zeitverzögert kommunizieren muss und meine Sache eingebe auf Deutsch in das Telefon kurz wartet und dann irgendwann die Antwort kommt, was ja auch zeitlich
Das ist immer diese typische Stille.
Diese unangenehme Stille.
Diese unangenehme Stille, wenn du einfach, du kannst nichts sagen, weil dein Satz rechnet ja gerade, dein Gegenüber hat kein Wort verstanden und muss auch gerade warten, bis die Übersetzung kommt. Ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich unangenehm immer so.
Ja, richtig. Und man weiß natürlich auch nicht, was mit diesen Aufnahmen, die ich da eingebe, passiert. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die da mit Google-Servern zusammenarbeiten. Das ist ja so das übliche Verfahren, aber es wird nicht darauf hingewiesen. Es gibt keine weiteren Informationen zum Betreiber der App und mit der App Sprich und Übersetz.
Ist auch nicht, den Namen werde ich mir jetzt auch merken.
Nicht so viel darüber gesagt worden, genau. Ich weiß nicht, würdet ihr sowas euch runterladen?
Jein, also das Problem ist, also die Kosten sind schon mit 6,99 € ziemlich teuer, wenn ich überlege, dass ich auf Seiten wie DeepL oder so das Ganze kostenlos machen kann oder halt begrenzt kostenlos machen kann, so einen Satz übersetzen. Aber ich würde mich nicht ganz drauf verlassen, weil die Frage ist halt auch, wie gut ist sowas und so. Und das ist halt dann wirklich ziemlich unnatürlich. Und Übersetzer sind halt noch nicht so ausgereift, dass ich mich jetzt wirklich ganz, ganz drauf verlassen würde. Michel, wie sieht's bei dir aus? Würdest du dich auf einen Übersetzer ganz verlassen?
Oder? Na, nee, also auf jeden Fall auf einen Übersetzer komplett verlassen würde ich nicht. Es gibt ja mit dem Google Translator auch eine relativ gute App, die jetzt vielleicht bei zusammenhängenden Sätzen so ihre Schwierigkeiten hat und auch die Grammatik nicht so gut beherrscht. Aber die Satzaussage, die ist ja trotzdem da. Also dein Gegenüber wird dich höchstwahrscheinlich mit einem Lächeln oder mit einem verwirrten Gesichtsdruck verstehen, aber er wird wissen, was du gemeint hast. Und das ist der Punkt. Also 6,99 € für eine App im Monat. Da weiß ich mit meinen 6,99 € mehr anzufangen, als sie in eine Übersetzer-App zu stecken, die ich ja noch nicht mal unbedingt jeden Tag brauche. Wenn das jetzt eine Navigations-App wäre oder irgendwie sowas und ich sage, okay, ich brauche das jeden Tag oder jede Woche mindestens ein paar Mal, dann würde ich sagen, okay, das Geld kann man investieren. Aber eine Übersetzer-App, die du vielleicht, wenn du verreist, einmal im Jahr im Urlaub brauchst, dann für eine Woche vielleicht, dann auch öfters, aber da würde ich dann wirklich gucken, dass du einen Service findest, wo du sagst, okay, entweder machst du halt dieses, was du angesprochen hast, 6,99 € machen und direkt kündigen, oder halt eine, wo du eine einmalige Zahlung hast und die App dann quasi dir gehört.
Ich habe gerade mal geguckt, die App ist übrigens nicht Apple Watch kompatibel oder so, also wo wir gerade beim Thema Smartwatches waren. Es geht mit der iPad-App zusammen. Insgesamt sind es 54 Sprachen, für die es Sprachübersetzungen gibt. Darunter jetzt mal so ein paar Beispiele. Arabisch kann er tatsächlich erkennen, was ja tatsächlich auch jetzt, wenn man in Deutschland unterwegs ist und tatsächlich mit Migranten zu tun hat, kann es durchaus sinnvoll sein, diese Sprache zu können, oder du schüttelst du den Kopf?
Ja, also mir würde jetzt gerade keine plausible Situation einfallen, in der du mit Deutsch respektive Englisch nicht zurechtkommen würdest. Also die letzte Variante mit Arabisch ist schon sehr weit hergeholt, Simon.
Ja,
also,
gut, auch für eine Wegbeschreibung oder so, wenn man tatsächlich präzise Informationen geben möchte, anders als einfach die Straße entlang, kann das hilflich, also es ist
zumindest... Es kommt auf dein Englischlevel an.
Ja, ist auch immer vom Gegenüber abhängig, aber für den muss ich ja keine 6,99 ausgeben, das stimmt wohl.
Das ist richtig.
Hier steht auch, Chinesisch wird unterstützt, und Chinesisch ist ja eine besonders schwierige Sprache. Deswegen habe ich mir gerade eben mal ein Video auf Chinesisch herausgesucht und versucht, das zu übersetzen. Und wir können ja mal kurz, ich stelle mal kurz das Mikrofon hier rüber, versuchen, was zu erkennen. Die Sprachaufnahme läuft.
So, was kommt jetzt raus? Was hat die Frau gesagt?
No. Gut, die 6,99 haben sich gelohnt.
Auf jeden Fall.
Das hört gar nicht mehr auf. Okay, du hast auch noch auf Englisch gestellt, aber es stand tatsächlich nein, nein, nein. Was auch immer,
also es war wirklich richtig.
Nee.
Also okay, ich dachte jetzt, die Übersetzung wäre das, wirklich richtig gewesen.
Das, aber das, glaube ich nicht, war eine, dass sie da im Video gerade nein,
das hätte mich jetzt auch sehr gewundert.
Das war eine Dokumentation über einen chinesischen Ort. Ich habe Americano verstanden. Ich weiß nicht, es war auf keinen Fall in Amerika, dieser Ort. Ja, also man muss das natürlich immer mit Vorsicht genießen. Die Technik ist auf dem Stand, auf dem sie heutzutage ist. Mhm. Und ja, also ich glaube tatsächlich, dass wenn man in der Situation ist, was übersetzen zu wollen, dann fehlt ein Wort. Das kann man bei Google nachgucken. Ja. Da kommt man dann weiter. Ich fand es aber auf jeden Fall trotzdem spannend, weil es schon irgendwie ein sehr futuristischer Blick ist auf Kommunikation, wenn man sich vorstellt, dass man irgendwann mit Menschen und sich unterhält, aber eigentlich über ein Gerät, und die Menschen dich nur verstehen, weil du in das Gerät sprichst.
Also es ist wirklich 1:1 dann irgendwann. Also in Echtzeit wirklich.
So ist es in den Filmen immer, ne?
Ja, in Filmen können wir auch zu jedem Planeten fliegen, zu dem wir hinwollen. Also Film und Realität immer bitte sehr vage.
Ja, Google hat das mal probiert. Die haben ihre, wie heißen die, Google Buds oder so rausgebracht. Ich weiß den Namen jetzt nicht ganz genau. Aber die hatten das so als Mega-Feature angepriesen, dass du das in dein Ohr machst und dann dein Gegenüber. Und dann sagst du, dann hilft dir der Google Assistant. Du sagst was, Google versteht das und gibt das dann deinem Gegenüber da aus. Das soll nicht so ganz funktioniert haben.
Also ja, ich möchte nur mal einwerfen, du hast deinen Stecker, der andere bekommt den von dir. Oh. Spätestens nach der zweiten Person wirst du dir fragen, wie viele von den Dingen muss ich eigentlich kaufen?
Also laut Google brauchst du für jeden einen.
Ne? Ach so, ja, du willst ja auch mit dem Typen, mit dem du vor 20 Minuten noch gesprochen hast, immer noch kommunizieren.
So ist es,
das genau. Ist vielleicht der Vorteil.
Jeder hat einen.
Der ist 20 Kilometer weg und du kannst immer noch mal nachfragen, wo musst du eigentlich noch mal
ran? Nein, das sind aber keine TWS, True Wireless. Das sind sie nicht. Die hängen an einem Kabel. Das heißt, du packst dir den einen rein und am Kabel hängt dann der andere, den packt sich der andere rein. Ihr sitzt dann nebeneinander und kommuniziert dann über diese Kopfhörer.
Ja, wie gesagt,
funktioniert haben. Die Pixel Buds heißen die übrigens. Bei Google heißt jedes Produkt mit Pixel und dann der Name, also Google Pixel Smartphone.
Vielleicht kann man auch Dosen an die Enden hängen, wie früher bei der Telefon, wenn man mit Leuten sprechen wollte.
Ungefähr so funktioniert das halt, ist das Witzige.
Okay, spannend. Was hast du mitgebracht, Michelle?
Ja. Ich habe euch heute eine App mitgebracht, etwas Digitales, und zwar nennt sich diese App Prey Protection. Ihr könnt euch eigentlich schon vorstellen, was ich damit meine. Und zwar, diese App ist quasi eine Art Sicherheitssystem für euer Handy. Sieht so aus, also relativ schlicht gehalten eigentlich.
Da sind so fancy Wellen drauf.
Ja, wow. die sind hypnotisierend.
Grüne
Nein.
Wellen.
Also grundsätzlich habt ihr eure Oberfläche hier und ihr könnt im Grunde genommen erstmal ohne euer Masterpasswort nichts machen. Das legt ihr quasi zu Anfang fest, legt ihr euren Account an, damit ihr euer Smartphone mit dem Account verknüpfen könnt. Und der Vorteil ist, wenn ich jetzt dein Handy klauen würde, was würdest du tun, Simon? Also außer in Panik verfallen und ich meine, wen anrufen kannst du nicht, dein Handy ist ja weg. Was machst du dann?
Ich muss sagen, dass ich da öfter schon drüber nachgedacht habe und immer davon ausgegangen bin, dass ich keine große Panik haben würde, weil ich mir immer gedacht habe, okay, es kann mit deinem Handy eigentlich eh niemand was anfangen, weil es über Face ID geschützt ist. Und ich würde es über iPhone suchen, irgendwann wiederfinden, sobald es gestartet wird. Das ist natürlich jetzt von einem sehr gut ausgehenden Fall immer gedacht.
Ja,
ob das wirklich so kommt, das weiß ich natürlich nicht. Also wahrscheinlich würde ich, wenn du mir mein Handy klauen würdest, versuchen, irgendwie über Online-Dienste da wieder dran zu kommen.
Okay, ich kann dein Handy einfach ausschalten. Es ist zwar bei den modernen Handys nicht der Fall, dass man den Akku noch rausnehmen kann, aber für gewöhnlich kannst du ein Handy immer abschalten. Egal, ob du es jetzt abschaltest, ob du es jetzt neu startest oder in welchen Fällen auch immer, aber du kannst es für gewöhnlich immer so stellen, dass es keine Verbindung mehr zu einem Funknetzwerk hat und somit kannst du es auch nicht mehr orten. Na, musst du dir überlegen. Also ich erwarte in der Familie mal den Fall, dass das Handy geklaut wurde. Die Diebe waren wirklich so schnell, dass dieses Handy noch nicht mal, also diese App hat eine Funktion, dass du von einem anderen Handy eine SMS ausschickst und dann dieser Alarm, sag ich mal, auf dem Handy ausgelöst wird, damit das Ganze dann trackbar ist und auch andere Funktionen. Die Diebe waren so schnell, dass diese SMS, die kam noch nicht mal mehr an. Also ich habe die losgeschickt und es gab vom System keinerlei Rückmeldung. Normalerweise kriegst du eine Rückmeldung. Die haben wirklich dieses Handy so schnell abgeschaltet. Ob sie es dann wirklich im Endeffekt behalten haben, ist die Frage. Es kann auch sein, dass sie mit dem Hammer draufgeschlagen haben und gut war, weil sie einfach nur Geld haben wollten. Keine Ahnung, wer weiß. Hm. Also die App hat relativ viele Vorteile, wenn man sein Handy schützen möchte vor Diebstahl. Hat zum Beispiel die Funktion, dass ihr, wie eben schon gesagt, das Ganze per App auslösen könnt per SMS. Und dass dann auch zum Beispiel Fotos von der Front- und von der Rückkamera gemacht werden. Ich meine, bei der App werden das alle 5 oder alle 10 Minuten. Und ihr kriegt laufend GPS-Standorte, ihr kriegt Richtungsänderungen, ihr kriegt, wie gesagt, GPS-Koordinaten, WLAN-Netzwerke, die in der Umgebung sind. Also damit lässt ihr das Handy ja noch weiter einkreisen. Der einzige Nachteil, den diese App hat, zumindest aktuell unter Android, ich bin mir nicht sicher, ob sie unter iOS existiert, sie ist mit Android nur bedingt kompatibel, denn Google findet es nicht so toll, wenn man seine Abschaltsperre umgeht oder so eine Abschaltsperre da reinsetzt. Deswegen sagt Google, ihr könnt da gerne so einen PIN-Code oder ein Muster oder irgendwas reinsetzen. Das juckt uns aber nicht, wir schalten dein Handy einfach trotzdem aus. Ne? Also ich könnte mein Handy jetzt abschalten, also durch dieses lange Drücken auf den An-Ausschalter, dann würde bei mir zwar so eine PIN-Abfrage kommen, aber Google würde einfach sagen, das Handy machen wir einfach nach 5 Sekunden aus, weil juckt da eh keinen mehr. Ist ja eh aus. Ne? Das ist so ein kleines Problem, womit der Entwickler gerade noch arbeitet. Und das ist halt immer schwierig, da als kleine App-Entwicklerfirma gegen so einen riesen Konzern wie Google vorgehen. Natürlich kann man jetzt vor allem bei Android-Smartphones gewisse Sperren einrichten auf dem Mobiltelefon, dass eben zum Beispiel das Handy nicht zurückgesetzt werden kann oder eine neue SIM-Karte reingesetzt und es damit dann weiterverwendet werden kann. Das sind ja aber halt auch, wie gesagt, nur, ich sag mal, softwarebasierte Lösungen, wie diese App halt eben auch, die sich halt mit ein bisschen Wissen und ein bisschen Know-how auch ohne Probleme aushebeln lassen. Ja, was denkt ihr, ist das eine gute Idee, auch wenn es nicht so ganz 100% ausgereift ist? Also so als, hey, du hast mein Handy geklaut und jetzt geht hier ein Alarm los und du kriegst ein Lockscreen angezeigt. Und glaubt ihr, das ist schon so Abschreckung genug? Oder ist das mehr so, pff, ja, interessiert mich nicht, ich mach's einfach aus und Ruhe ist?
Das Gute bei Android ist ja, dass du es theoretisch, dass das Handy 100% dir gehört, eigentlich, und du machen kannst, was du willst. Und ich denke, mit den richtigen Entwicklern noch dazu, kann man da per Custom-Software, das ist ja das Schöne, du musst ja nicht immer die Software benutzen, die du hast, sondern du kannst ja bei Android alles ändern und so weiter, dass du mit der richtigen Custom-Software das dann auch alles einstellen kannst. Problem ist, wenn es da irgendwie aus Versehen auslöst und dann halt das Handy nicht mehr auskriegst, ist richtig scheiße.
Du musst ja, da ist der Vorteil daran, du kannst deine eigene PIN definieren. Ne? Also du kannst sagen, ich möchte die und die PIN haben oder ich möchte das und das. Du kannst auch Passwörter definieren. Also du kannst alles, stimmt, alles einstellen.
Stimmt. Und
du weißt das Passwort ja normalerweise.
Und Touch-Erkennung, das ist dann sowieso genau. Eigentlich das Sicherste.
Ja,
ja, ich finde das super, weil du hast mit Android ja eigentlich schon, wenn du ein Google-Konto verbunden hast, so hast du ja schon dieses Google finde mein Gerät und so, aber das ist ja nicht so geil. Das finde ich bei iOS, Achtung, Halbwissen, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob das alles stimmt, aber es ist besser, denn ich habe gehört, wie gesagt, Halbwissen, dass dieses Find My iPhone so basiert, dass es nicht mehr eine richtige Mobildatenverbindung hat, sondern sich mit anderen Apple-Geräten auch so verbindet und austauscht, weil die haben ja auch dieses AirDrop, diese Verbindung so, dass es an andere geschickt wird und die dann halt auch zum Beispiel dann Standort in deine Cloud schicken. Wie gesagt, das ist Halbwissen, das weiß ich jetzt ganz nicht, ob das stimmt, das habe ich mal so gehört. Aber an sich finde ich das ein richtig, richtig geiles Prinzip, vor allen Dingen auch das mit den Fotos kann ziemlich abschreckend wirken, weil wenn das ein jetzt nicht so ganz nerdiger Smartphone-Dieb ist, sondern eher einer, der sagt, ja geil, kann ich direkt verkaufen auf eBay und so. Und dann sieht, dass da Bilder gemacht werden, kann ich mir vorstellen, dass er das ziemlich abschreckt.
Das bekommt er nicht mit. Also er sieht den Lockscreen, er bekommt nicht mit. Also klar, wenn man die App kennt und, ne, also ich meine, wenn du ein Handy klaust und da taucht plötzlich ein Lockscreen auf, denkst du auch so, okay. Das GPS, WLAN, die Fotos bekommt er alles nicht mit. Also da wird keine Info drüber gegeben und das ist quasi alles intern von dieser App und das bekommst du dann quasi auch immer zugeschickt.
Das ist richtig geil, weil das muss ich mir auch mal überlegen, ob ich das installiere, weil das vor allen Dingen, Smartphones werden ja heutzutage immer teurer, vor allem die guten. Da probieren ja jetzt unsere lieblingschinesischen Firmen leider OnePlus nicht mehr. Schnief, schnief, die hatten ja immer richtig geile Preis-Leistungs-Smartphones, die werden jetzt aber auch leider immer, immer teurer. Smartphones werden unheimlich teuer. Note 10 wird in der billigsten Variante 950 Euro kosten.
950 Euro.
Euro.
Ist ja fast schon Apple-Niveau.
Ja, zu den neuen iPhones, ich denke, ich gehe davon auch da aus, dass die teurer werden.
Auf jeden Fall.
Das wäre ein ziemlicher Hammer, wenn Apple sagt, hier Leute, wir reduzieren die Smartphones. Sie werden wahrscheinlich sagen, XS und XR werden günstiger, aber ich denke mal nicht, dass sie sagen werden, dass oder halt, dass die Preise unter den XS-Startpreisen liegen werden.
Nee, auf jeden Fall nicht. Also Apple hat sich ja mit ihren iPhones und generell mit dem Namen Apple haben sie sich eine Marke aufgebaut, wo sie extrem viel Geld für verlangen können. Und nur, dass man einen Apfel auf seinem Laptop hat, einen angebissenen.
Ja, nicht nur deswegen.
Man zahlt
ja auch dafür, dass es funktioniert, ne?
Ja, klappt aber ja bei Windows auch, ne? Und dann überlege ich mir, das ist wie der Vergleich mit HDD und SSD. Ne? Will ich schnellen Speicher, dafür aber wenig? Oder will ich viel Speicher, dafür ein Ticken langsamer? Und das ist halt bei Apple genauso. Möchte ich einen Haufen Geld ausgeben für ein System, was angeblich von Apple ohne Probleme funktioniert. Wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Auch Apple kann Viren bekommen, auch Apple kann hängen, Bootschwierigkeiten bekommen. Also die Probleme sind auch bei Apple-Geräten endlos, sind auch nur Computer. Ne? Oder, ist so. Oder möchte ich für das gleiche Geld oder sogar für ein bisschen weniger Geld ähnliche oder bessere Hardware bekommen, dafür aber halt ein Windows-System.
Ne? Das ist die Entscheidung, die man treffen muss.
Ja, genau. Das ist die Entscheidung, bei der sich die Menschheit auch so ein bisschen spaltet. Wenn ich Apple, wenn ich Android und ganz wenige sind noch Windows Phone.
Windows Phone gibt es gar nicht mehr.
Die werden ja gar nicht mehr hergestellt. Die werden gar nicht produziert
und
auch gar nicht mehr verkauft.
Glaubt ihr denn, dass so ein Apple-iPhone schneller geklaut wird als ein Android-Smartphone?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, vor allen Dingen, wenn sich die Diebe nicht so auskennen. Gut, bei Samsung könnte ich noch sagen, das wird auch geklaut wie am Stück. Aber wenn es jetzt ein OnePlus ist, denke ich mal nicht, dass vor allem in Deutschland, wo die ja gar nicht offiziell in den Läden so richtig verkauft werden, würde ich jetzt nicht denken, dass man das jetzt so sieht, oh geil, das ist richtig schön viel wert. Würde ich nicht sagen. Was wahrscheinlich noch viel geklaut wird, sind halt Apple und Smartphones. Mehr fällt mir jetzt auch
gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie sehr Handy-Diebstahl heutzutage noch ein Thema ist.
Ich denke schon. Ja. Also je nachdem, in welcher Region du dich aufhältst, respektive in welchen Teilen von gewissen Städten, ist das, denke ich, noch ein relativ großes Thema. Und was der Punkt angeht, dass iPhones, ich sag mal, öfter geklaut werden als andere Handys, würde ich jetzt, also ich würde vom Bauchgefühl her sagen, ja, weil sie teurer sind und weil damit mehr Geld zu machen ist. Andererseits überlege ich mir aber auch so, wenn du jemanden hast, der ein Handy klauen will und der damit Geld machen will, der nutzt jede Gelegenheit und schaut nicht, oh, ist das jetzt ein iPhone oder ja, oh, ist das jetzt ein Android oder ein Huawei oder Samsung oder sowas. Ich glaube, da schaut er nicht drauf. Also wenn er die Möglichkeit hat, dann ist es weg und du wirst deinem Handy nur hinterher gucken und sagen, oh, da läuft mein Handy weg.
Und da glaube ich, dass der dann auch nicht wirklich gucken wird, ob da eine App drauf ist, die den Sperrbildschirm aktiv hält oder die zeigt, Achtung, du wirst getrackt oder was auch immer sie zeigt, für die 5 Sekunden bis zum Drücken des Power-Off-Buttons.
Das ist eben das Problem.
Ist denn diese App kostenlos? Oder
ja, die ist kostenlos für bis zu 3 Geräte. Ab 3 Geräten gibt es dann eben dieses monatliche Prinzip wie bei deiner App, dass du quasi eine monatliche Zahlung hast. Das lohnt sich dann auch eher so für Leute, die zum Beispiel dann noch einen Laptop und ein Tablet und noch ein Handy und noch irgendwas haben, was sie halt mit dieser App tracken möchten. Oder halt für Firmen, ne, die ihre Firmenhandys oder irgendwie sowas.
Ganz kurz, wenn wir schon mal bei dem Thema jetzt sind, nennt mal jeder einen ganz großen Tipp, wie man sich vor Smartphone-Klaus schützen kann. Ich persönlich kann da jetzt für die Jugend ein bisschen sprechen. Smartphones nie in der hinteren Hosentasche haben. Ich sehe es immer wieder und immer. Es macht mich unglaublich aggressiv. Vor allem, wenn die dann die Hosentaschen kurz sind und die Smartphones groß, dass die dann da so rausstehen. Eigentlich müsste dann noch so ein kleines Schild sein.
Nimm mich mit, klau mich.
Niemals. Immer vorne links oder rechts, egal ob einfach Linkshänder oder Rechtshänder haben. Und dann hat man es immer wirklich am Bauch und merkt es eigentlich schon fast, wenn es geklaut wird. Ja. Man kann es nicht 100% vermeiden, aber wirklich nicht in der hinteren Hosentasche. Simon, dein Tipp? Hast du einen Tipp?
Ich habe mir mal Gedanken gemacht über eine Smartphone-Versicherung. Dann ist es mir nämlich ziemlich egal, ob mein Handy tatsächlich geklaut wird oder nicht. Ich bin dem Ganzen so ein bisschen skeptisch gegenüber, nachdem ich einmal schlechte Erfahrungen mit einer Handyversicherung gemacht habe und nicht glaube, dass die wirklich zahlen. Also auch da muss man vorsichtig sein, weil weiß mal nach, dass dein Handy wirklich geklaut worden ist.
Das ist eine Versicherung. Also
ja, die zahlen ungern, das stimmt schon. Ja. Aber zumindest, wenn sie sagen, dass sie bei Diebstahl zahlen, dann sollten sie auch zahlen. Also vielleicht, es gibt ja tatsächlich über den Mobilfunkanbieter auch Versicherungen. Da hat man dann ja oft auch einen Ansprechpartner und zumindest einen Namen, der so ein bisschen seriös ist. Wenn man so eine Versicherung abschließt, dann auf jeden Fall über so einen Weg, würde ich sagen.
Ja, also ich habe zwei Tipps. Den einen, den ich habe, gerade was so Hosentaschen angeht. Ich habe auf meiner Handyhülle, das Ding nennt sich Popsocket. Der Vorteil an den Teilen ist, wenn du dein Handy so tief, also da muss die Tasche natürlich entsprechend tief sein, aber wenn du es so tief reinsteckst, dass es bis über diese Kante drüber ist, das verhängt sich dahinter. Das heißt, du bekommst es auf jeden Fall mit, wenn irgendjemand versucht, dein Handy rauszuziehen. Tipp Nummer 2 ist, nutzt euer altes Nokia-Schwarz-Weiß-Handy. Das klaut euch keiner aus der Hosentasche.
Probiert es mal mit der Smartwatch zu verbinden.
Genau. Ja, das war's mit der ersten Folge Kabelsalat. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns nochmal in meinem Namen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Simon, hast du noch ein Schlusswort?
Kein Bier vor 4. Das tut auch dem Handy nicht gut.
Wahre Worte, aber irgendwo ist immer 4.
Irgendwo ist immer 4.
Tschüss.